Hallo und herzlich willkommen zu Mehr Himmel. Vom Staubfänger zum Lebensbuch. Bibellesen leicht gemacht. Bibellesen, da stehen doch nur alte, langweilige, komische, unverständliche Geschichten drin, oder? Und das auch noch in einer total lahmen, seltsamen Sprache. Das dachte ich auch immer, aber dann habe ich angefangen, die Bibel zu lesen. Und seitdem, das war September 2024, seitdem habe ich nicht mehr aufgehört. Ich lese jeden Tag tatsächlich die Bibel. Hätte selber nie gedacht, dass ich das mal sage. Und in dieser Folge geht es darum, ja, warum ist es eine gute Idee, die Bibel zu lesen? Wie machst du das überhaupt? Und was verändert sich dadurch in deinem Leben? Kommen wir zum ersten Punkt. Warum ist es eine gute Idee, die Bibel zu lesen? Und was ist die Bibel eigentlich? Die Frage, was ist die Bibel, kann natürlich auf sehr viele unterschiedliche Arten beantwortet werden. Einmal historisch, theologisch, literarisch, kulturell, aber auch praktisch oder spirituell. Und ich möchte in dieser Folge auf den theologischen bzw. praktisch-spirituellen Aspekt näher eingehen. Aber vorher noch eine Frage, die sich, glaube ich, viele stellen. Gibt es denn kein anderes Buch, das so ist wie die Bibel? Oder ist die Bibel einzigartig? Und nein, also es gibt kein Buch, das in seinem Wesen, in seiner Struktur und in seiner Bedeutung genauso ist wie die Bibel. Die Bibel ist tatsächlich einzigartig, sowohl in ihrer Entstehung als auch in ihrer Wirkung. Und da möchte ich dir ein paar Gründe nennen, warum die Bibel als einzigartig betrachtet wird. Der erste Grund ist, dass es einen göttlichen Ursprung in menschlicher Vielfalt gibt. Was ist damit gemeint? Also Christen glauben, dass die Bibel nicht nur von Menschen geschrieben wurde, irgendwelche Menschen, die was aufgeschrieben haben, sondern dass sie tatsächlich von Gott inspiriert ist. Im zweiten Brief an Timotheus, drittes Kapitel, Vers 16 steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Jetzt könntest du sagen, okay, es gibt ja viele Religionen, die heilige Schriften haben und die gelten auch als göttlich inspiriert. Zum Beispiel im Islam ist der Koran das direkte Wort Gottes an Mohammed. Oder im Hinduismus gibt es die Veden und die Bhagavad Gita. Die sind auch göttliche Offenbarungen. Im Buddhismus werden die Lehren Buddhas als heilig verehrt, obwohl Buddha natürlich kein Gott ist. Und im Judentum gibt es die Tora als Offenbarung an Mose. Und der Unterschied aber von diesen Schriften zur Bibel ist, dass die Bibel keine irgendwie lose Sammlung verschiedener religiöser Gedanken ist, sondern das ist eine zusammenhängende Geschichte. Es geht von Anfang bis Ende, geht es um einen Gott, der den Menschen nachgeht, um sie zu retten. Und die Bibel ist ja nicht in 23 Jahren entstanden, wie der Koran, sondern über 1500 Jahre hinweg entstanden. Und es gab ungefähr 40 verschiedene Autoren aus ganz unterschiedlichen Berufen, unterschiedlichen Kulturen, mit verschiedenen Sprachen. Um mal eine kleine Auswahl zu nennen, Mose zum Beispiel ist am ägyptischen Königshof aufgewachsen. David war einfacher Hirte, Musiker, war später der König von Israel. Dann haben wir zum Beispiel Amos. Amos war eigentlich Schafzüchter und Feigenbauer. Matthäus, der das Matthäus-Evangelium geschrieben hat, war Zöllner, also Beamter des Römischen Reichs. Lukas, der das Lukas-Evangelium geschrieben hat und die Apostelgeschichte, war Arzt und gebildeter Grieche. Paulus war jüdischer Theologe und ist dann später zum christlichen Missionar geworden. Petrus war Fischer ohne höhere Bildung, also ganz unterschiedliche Leute, die da die einzelnen Bücher in der Bibel geschrieben haben. Und es ist erstaunlich, dass es eben einen roten Faden gibt, nämlich Gottes Geschichte mit den Menschen. Das ist eine durchgehende Heilsgeschichte. Wenn man das mit dem Koran vergleicht zum Beispiel, das ist keine durchgehende Heilsgeschichte, sondern das wird betrachtet als die vollständige Offenbarung Gottes an die Menschheit, ja, die eben in 23 Jahren entstanden ist. Also was völlig anderes als die Bibel. Und die Bibel ist auch historisch verankert. Also die Berichte, die wir in der Bibel lesen, sind tatsächlich eng mit realer Geschichte verknüpft, mit echten Orten, die es wirklich gegeben hat, echten Personen, echten Ereignissen. Und im Zentrum steht eben die Rettung durch Jesus Christus. Und ja, diese Kombination von diesen Faktoren, dafür ist die Bibel wirklich einzigartig. Ein weiterer Grund, warum die Bibel als einzigartig betrachtet wird, ist, dass wir hier einen persönlichen Gott haben. Also Gott, das habe ich ja gerade schon gesagt, es geht eigentlich die ganze Zeit darum, dass Gott Beziehungen mit den Menschen wollte, den Menschen hinterher nachgegangen ist. Ich habe zum Beispiel zu meiner Taufe, habe ich noch gar nicht drüber berichtet, nur im Zusammenhang mit meinem Glaubenszeugnis. Der Bericht kommt demnächst noch. Da habe ich eine Kerze geschenkt bekommen und da steht drauf in der Einheitsübersetzung, du bist der Gott, der sich nach mir umsieht. In der neuen Genfer Übersetzung heißt es, du bist der Gott, der mich sieht. Das steht im ersten Buch Mose, Kapitel 16, Vers 13. Und das ist natürlich ein persönlicher Gott, ein ganz anderer Gott als in den anderen heiligen Schriften der anderen Religionen. In der Schöpfung zum Beispiel, ja, da wird der Mensch im Bild Gottes, als Ebenbild Gottes geschaffen. Der Mensch ist gegenüber, das ist kein Zufallsprodukt. Oder wenn wir vom Garten Eden lesen, dann steht, dass Gott im Abendwind spazieren geht und dass er mit Adam und Eva spricht. Also die sind einander ganz nah. Das ist nicht irgendein Gott, der fern in den Wolken sitzt und vielleicht einmal die Erde angestoßen hat, indem er sie erschaffen hat und sich dann nicht mehr meldet. Und dann, obwohl Adam und Eva dann von diesem Apfel essen und es diesen Bruch, diese Trennung von Menschen und Gott gab, sucht Gott weiterhin den Kontakt. Erst sieht man das an Abraham zum Beispiel, dann Mose, das Volk Israel. Dann im zweiten Teil sozusagen des Alten Testaments gibt es die Propheten und Gott ruft sein Volk zu ihm zurück, immer wieder. Er gibt nicht auf, er schickt immer wieder neuen Propheten, aber die Leute hören einfach nicht auf ihn. Bis dann schließlich Jesus kommt, also Gott selbst in die Welt kommt, um die verlorenen Menschen zu retten und um mit ihnen in Beziehung zu treten und zu bleiben. Und als Ite jetzt sozusagen schickt er dann auch noch den Heiligen Geist, sodass Gott dauerhaft bei denen bleibt, die an ihn glauben. Und zwar ja nicht in irgendeinem Tempel, in irgendeinem Gebäude, zu dem man gehen muss, wo man irgendwelche Opfer darbringen muss, sondern im Herzen eines jeden Menschen. Und wenn du dir das mal so überlegst, ist das wirklich eine ziemlich revolutionäre Geschichte. Ich weiß nicht, wieso das immer so langweilig erzählt wird, aber wie schön ist es eigentlich, diese Geschichte von einem Gott, der sich nach dir umsieht. Also du bist ihm nicht egal. Ein weiterer Grund, warum die Bibel als einzigartig betrachtet wird, ist die Wirkungsgeschichte. Weil die Bibel hat mehr Leben verändert, mehr Gesellschaften geprägt und auch mehr kulturelle Entwicklungen beeinflusst als jedes andere Buch. Egal ob jetzt irgendein Buch oder ein religiöses Buch. Und sie ist tatsächlich das meistgedruckte, meistübersetzte und meistgelesene Buch der Geschichte. Also das ist ja wirklich ein superlativen Dreifacher. Und ein weiterer Grund ist die Tiefe und Vielschichtigkeit der Bibel. Also sie spricht ja auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, auf einer historischen Ebene, moralisch, spirituell, prophetisch. Und es ist auch nicht nur eine Textform, sondern das ist Poesie, Weisheit, Geschichte, Gesetzestexte, Prophetie, persönliche Briefe, also eine literarische Vielfalt, die du in keinem anderen Buch findest. Also ich habe mal versucht, Ulysses zu lesen mit 19 von James Joyce. Das ist ja so ein Klassiker der modernen Literatur. Also was heißt, ich habe es versucht? Ich habe das durchgelesen. Ich weiß noch genau, wie froh ich war, als ich die über 1000 Seiten dann endlich durch hatte. Und auch da gibt es ja verschiedene Textformen, aber ja, die Bibel ist einfach unübertroffen, was die literarische Vielfalt angeht, selbst verglichen mit modernen oder postmodernen Werken. Und dann auch ganz wichtig, ein weiterer Aspekt ist die Fähigkeit der Bibel, Menschen direkt anzusprechen. Also wenn du schon mal mit jemandem gesprochen hast, der regelmäßig die Bibel liest oder so Testimonies dir angeschaut hast im Internet zum Beispiel. Es gibt einen tollen YouTube-Kanal, die sammeln dort Glaubenszeugnisse. Ich kann den mal verlinken in diesem Artikel. Es gibt ja so jeder Folge auf Mehr Himmel einen Blogbeitrag oder ja, wo du so den Text ein bisschen nachlesen kannst. Und da findest du dann auch immer die Shownotes und Links und Fotos und so weiter, je nachdem, worum es geht. Genau, da verlinke ich diesen tollen Kanal mit den Testimonies. Die haben das Ziel, so viele, also der Kanal mit den meisten christlichen Testimonies zu sein, also Glaubenszeugnissen der Welt. Da gibt es ganz viele interessante Sachen, also Muslime, die zu Christen werden, Hindus, die zu Christen werden, Atheisten, die zu Hindus werden, New Age-Anhänger oder Anhängerinnen, die zu Christen werden und so weiter. Sehr interessant. Guck dir das aber nur an, wenn du viel Zeit hast, weil sonst ja, verliert man sich schnell darin. Ja, aber viele Menschen, die berichten, dass wenn sie die Bibel lesen, dass sie das Gefühl haben, dass Gott zu ihnen selber spricht, zu ihnen persönlich. Und das ist ja jetzt nicht erst seit heute so, sondern das war schon immer so. Und die Texte der Bibel werden eben als lebendig und als zeitlos empfunden, ganz egal davon, wann und wo sie gelesen werden. Also wenn heute jemand, keine Ahnung, in Nigeria die Bibel liest, dann hat er das Gefühl, dass Gott zu ihm spricht. Und wenn jemand in China die Bibel liest, hat er das Gefühl, dass Gott zu ihm spricht. Wenn jemand in Schweden die Bibel liest, hat er das Gefühl, dass Gott direkt zu ihm spricht. Und das passiert nur mit ganz wenigen anderen Büchern auf diese Art und Weise, glaube ich. Und im Brief an die Hebräer im 4. Kapitel, Vers 12, da steht, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken. Das ist genau das, was passiert. Ich komme da später nochmal drauf zurück. Und dann auch die universelle Relevanz der Bibel. Also die Bibel ist ja in ganz konkreten historischen Kontexten entstanden und spricht doch Menschen in allen Zeiten und Kulturen an. Und das liegt daran, dass die Themen ganz grundlegend sind, die die Bibel behandelt. Es geht um Leben, um Schuld, um Hoffnung, Vergebung, um Tod, um Sinn. Und sie stellt eben die Frage nach dem Menschen und nach Gott und sie zeigt, also sie stellt nicht nur Fragen, sondern sie zeigt auch, woher wir kommen, wozu wir leben, worauf wir hoffen dürfen. Sie gibt all diese Antworten, nach denen der Mensch sich so sehr sehnt. Da habe ich ja in der Folge, wozu braucht eine reiche und gesunde Person Gott bzw. Glauben, Folge 11, drüber gesprochen, dass wir alle dieses Bedürfnis haben, diese Fragen beantwortet zu bekommen. Auch wenn wir das vielleicht verdrängen, auch wenn wir uns das nicht bewusst machen, aber wir haben alle dieses Bedürfnis. Die Bibel gibt eben Antworten auf diese Fragen. Und nochmal, trotz aller kulturellen und historischen Unterschiede erleben Menschen weltweit in allen Zeiten, dass diese Worte in der Bibel genau ihr Leben treffen. Das passt auch zu dem, was im Matthäusevangelium Kapitel 24, Vers 35 steht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und wenn wir die Bibel wiederum mit anderen heiligen Schriften vergleichen, wie gesagt zum Beispiel mit dem Koran im Islam, Bhagavad Gita im Hinduismus, Tora im Judentum, ja, die sind natürlich auch zentral für den jeweiligen Glauben, aber die unterscheiden sich im Ursprung, Aufbau und Inhalt von der Bibel. Zum Beispiel stammen die meistens von einem einzigen Träger der Offenbarung, also zum Beispiel Mohammed, Krishna oder Mose. Wobei die Tora natürlich auch für Christen Bestandteil der Bibel ist, aber für Juden ist es eben das Hauptbuch. Und sie sind auch in viel kürzerer Zeit entstanden. Und auch diese Schriften folgen oft so festen Lehr- oder Gebotsstrukturen. Das ist keine durchgehende Geschichte, sondern ja, es hat eine ganz andere Struktur. Und auch ganz wichtig ist, dass die historische und kulturelle Wirkung nicht global ist und nicht auf alle Zeiten sich bezieht, sondern meistens regional begrenzt ist. Und die Bibel im Gegensatz dazu umfasst viele Epochen, viele Kulturen, viele literarische Formen und hat über Jahrhunderte hinweg weltweit Gesellschaften geprägt. Und in dieser Breite und Tiefe ist sie eben einzigartig. Und zum Letzten, noch ein letzter Punkt, warum die Bibel einzigartig ist, ist, dass die Bibel zeigt, wie Gott eingreift. Also die Bibel spricht nicht nur über Gott, so das ist Gott, das macht, so ist er, das so, du musst ihn anbeten, irgendwie so, sondern sie zeigt, wie Gott handelt. in der Geschichte und im persönlichen Leben. Also zum Beispiel, dass Gott ruft, rettet, führt, leidet, tröstet. Also Gott ist nicht nur irgendeine abstrakte Idee, sondern wir lesen von ihm als einem Handelnden mitten im echten Leben von Menschen, von realen Menschen. Und die Menschen, die sind alle irgendwie schlecht, die sind ja nicht perfekt, da ist niemand perfekt, sondern die haben alle ja ganz schön harte Mängel teilweise. Also manchmal liest man da von irgendeiner, zum Beispiel König Salomo, das lese ich gerade, ja, der ist weise, der ist toll, der macht alles super, der ist gottesfürchtig und so weiter. Und dann fängt es an, dass er baut den Tempel in Jerusalem, den ersten Tempel in 7 Jahren und alles ist prunkvoll und groß und toll und Bronze hier, Bronze da, ein Meer für die Priester, um sich zu waschen. Also das wurde Meer genannt, das habe ich heute Morgen gelesen, das fand ich total interessant. Und dann steht auf der nächsten Seite, fängt das nächste Kapitel an mit, dass er sich seinen Palast baut und wie prunkvoll der ist und dass das 13 Jahre gedauert hat. Und da fängt es dann an, ja, dass er so ein bisschen größenwahnsinnig wird und seine Gottesfurcht vielleicht so ein bisschen verliert zugunsten ja, seiner gewissen Hochmut und ja, Größenwahn, wie gesagt. Und das passiert dann mit allen Menschen, also dass niemand, der perfekt ist. König David, dann hat er, ich will jetzt nicht spoilern, wenn du die Geschichte noch nicht kennst, aber das ist wirklich Wahnsinn, was man da liest. Und das sind wirklich, also selbst Mose, der hat vorher, das war ein Mörder, der hat tatsächlich einen Ägypter vorher umgebracht, bevor er dann von Gott auserwählt wurde. Also das sind alles keine Heiligen. Der einzige ohne Sünde war tatsächlich Jesus, aber alle anderen, das sind echte Menschen und Gott spricht zu denen und die verhalten sich auch nicht alle wie Helden, sondern es gibt auch feige Menschen. Es gibt Menschen, die nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind, wo Gott aber sie trotzdem benutzt, ja, um seinen Willen zu realisieren, um doch das Gute in die Welt zu bringen und so weiter. Also das ist nicht eine abstrakte Idee, sondern Gott ist da wirklich handelnder im Leben von echten Menschen. Und der Höhepunkt ist natürlich, dass Gott Mensch wird in Jesus. Und sowas gibt es bei den anderen religiösen Schriften natürlich nicht. Also da steht meistens die Lehre über Gott, richtiges Verhalten ist oft wichtig oder Suche nach Wahrheit im Vordergrund. Und Gott oder das Göttliche, die werden beschrieben, die werden erklärt, verehrt, aber die werden nicht so konkret handelnd dargestellt wie in der Bibel. Nochmal ganz konkret im Koran zum Beispiel, da spricht Allah, er gibt Gebote, er richtet, aber er tritt nicht selber in die Geschichte ein, sondern er sendet Propheten. In der Bhagavad Gita erscheint Gott, also Krishna, in einer Vision, aber das bleibt irgendwie symbolisch und philosophisch. Oder im Buddhismus, da gibt es gar keinen persönlichen Gott, der handelt, sondern ja einen Weg zur Erleuchtung. Also du siehst, das ist ein ganz anderer Zugang. Okay, das waren jetzt die Gründe dafür, warum die Bibel als einzigartig betrachtet wird. Kommen wir zu einem neuen Abschnitt. Also die Bibel ist das lebendige Wort Gottes. Das ist die christliche, das ist die theologische Antwort auf die Frage, was ist eigentlich die Bibel? Also die Bibel ist das lebendige Wort Gottes. Auf meine Ausgabe von der Neuen Genfer Übersetzung vom Neuen Testament, den Psalmen und den Sprichwörtern, da steht auch unten ganz klein drauf, Gott spricht heute. Okay, das lebendige Wort Gottes. Wort Gottes, warum? Also die Bibel wurde von Menschen geschrieben, aber das waren nicht irgendwelche zufälligen Menschen, sondern das waren Menschen, die vom Heiligen Geist inspiriert wurden bzw. von ihm beseelt waren. Was heißt das? Ja, die Autoren der Bibel haben nicht einfach aufgeschrieben, was sie so gedacht haben, sondern Gott hat sie innerlich so geleitet, dass sie das schreiben, was er ihnen sagen will oder was er sagen will. Die haben ihren eigenen Stil, ihre Sprache und aus ihrer Zeit herausgeschrieben, aber der Inhalt war nicht nur ihr eigener, nicht nur ja, der Zeit und ihrer Person verhaftet, sondern eben beeinflusst, getragen und gelenkt vom Heiligen Geist. Und ja, Gott offenbart sich eben in der Bibel. Und offenbaren bedeutet eigentlich zeigen, also Gott zeigt sich in der Bibel. Und was zeigt er denn? Er zeigt sein Wesen. Er zeigt seinen Willen, er zeigt, wie er handelt, er zeigt seinen Plan für die Menschheit und auch seinen Plan für dich, Für dich ganz persönlich. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, aber mein Name steht ja nicht in der Bibel. Nee, das nicht. Wenn du jetzt, keine Ahnung, Julius Müller heißt, dann steht dann nicht irgendwo im Neuen Testament irgendwas von Julius Müller. So funktioniert es nicht. Aber du findest dort Gottes Prinzipien und auch seinen Plan für dein Leben. Du kannst dir das so vorstellen, dass die Bibel dir hilft, Gottes allgemeine Absichten zu verstehen, während der Heilige Geist dich persönlich leitet. Also die Bibel gibt dir allgemeine Prinzipien und Wahrheiten, die für alle Menschen gelten. Und der Heilige Geist hilft dir, diese allgemeinen Prinzipien und Wahrheiten auf deine persönliche Situation anzuwenden. Und ich gebe dir da mal ein persönliches Beispiel. Ich neige dazu, ja, viel kontrollieren zu wollen. Ich glaube, alle Menschen mögen Kontrolle, das ist schon so ein Grundbedürfnis. Und ich bin auch sehr strukturiert und ordentlich, würde ich sagen. Und das ist auch gut so. Es hat viele positive Seiten, aber das kann auch ins Gegenteil umschlagen. Weil natürlich gibt es Dinge, die ich nicht kontrollieren kann. Zum Beispiel, wenn meine Tochter bei ihrem Vater ist, wir sind getrennt und sie lebt eine Woche bei mir, eine Woche bei ihm, dann kann ich nicht ständig kontrollieren, ob alles okay ist. Obwohl ich es gerne würde. Also wenn ich sie dann 3 Tage nicht gesehen habe, dann würde ich würde am liebsten jeden Tag mehrmals anrufen. Aber das geht natürlich nicht, das wäre für sie auch nicht toll, sondern ich muss ihrem Vater eben vertrauen. Ihm vertrauen, aber ich muss auch Gott vertrauen, dass er für meine Tochter sorgt und sie beschützt. Und das bedeutet auch, dass ich mit meinen Sorgen nicht allein bin, sondern dass ich zu Gott kommen kann mit meinen Sorgen und dass ich sie bei ihm niederlegen kann. Also, dass ich die Verantwortung, dass ich die Kontrolle abgebe. Und das ist zum Beispiel nichts, was ich mir jetzt selber hier ausgedacht habe, sondern wo eben dieses allgemeine Prinzip, diese Wahrheit in der Bibel zu finden ist. Und da möchte ich dir mal ein Beispiel nennen, das dazu passt. In Matthäus Kapitel 14, Verse 22 bis 33, da finden wir die Geschichte, wie Petrus über das Wasser geht. Und das ist interessant, weil Petrus auf dem Wasser gehen kann, solange er Jesus vertraut. Aber er sinkt, als er auf sich selbst schaut. Ich lese mal ab Vers 28. Da sagte Petrus: Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagt Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Und ja, in der Bibel geht es ständig um diese Spannung zwischen dem einzelnen Menschen, seinem eigenen Willen, seinen eigenen Zielen, seinen eigenen Ideen, wie es sein soll, und Gott auf der anderen Seite, wie er den Menschen haben will, welchen Plan er für ihn hat. Das ist ja nicht immer, das stimmt häufig nicht überein. Also der Mensch ist frei geschaffen, der kann wählen, kann seinem eigenen Willen folgen, kann man alles machen. Aber Gott, das ist wieder dieses Gott, der dir nachgeht, Gott fordert dich immer wieder auf, dich für seinen Plan zu entscheiden. Also Gott lädt uns ein, seinen Plan zu wählen, aber gleichzeitig zeigt auch die Bibel, dass es Konsequenzen hat, wenn wir uns gegen Gottes Plan entscheiden. Also hier nur 2 Beispiele, zum Beispiel ja, der Sündenfall. Adam und Eva entscheiden sich gegen Gottes Gebot. Und das hat eben die Folge, das hat eine ziemlich schwerwiegende Konsequenz, nämlich die Folge, die Trennung der Menschen von Gott und ja, dass der Tod überhaupt in die Welt kommt. Oder ein interessantes Beispiel ist auch Jonas Flot, also aus Jona, erstes Kapitel. Jona sollte ja nach Ninive gehen und die Menschen zur Umkehr aufrufen, damit sie Gottes Gericht entkommen können. Ninive war eine sehr gottlose Stadt. Und Jona hatte keine Lust, er entscheidet sich, nee, das mache ich nicht, ich folge Gottes Auftrag nicht, ich mache mein eigenes Ding, flieht dann auf ein Schiff, ein starker Sturm bricht aus, das Schiff droht zu kentern, Jona denkt, oh, ich bin in Gefahr, sondern auch die Leute auf dem Schiff, und dann entschließt er sich, ins Meer geworfen zu werden, damit der Sturm, damit nicht auch die Seeleute, die ihn hier aufgenommen haben, dem Sturm zum Opfer fallen. Ja, und dann greift Gott ein und rettet Jona durch einen großen Fisch. Die Geschichte kennst du sicher, dann saß Jona 3 Tage im Bauch von dem großen Fisch. Aber das heißt, ja, Gott hat Jona was befohlen, aber Jona hat was ganz anderes gemacht. Gott hat Adam und Eva was befohlen, aber die haben was ganz anderes gemacht. Und das sehen wir immer und immer wieder, dass das passiert. Und das bedeutet eben, ja, in Übereinstimmung mit Gottes Willen zu handeln, das ist kein Zwang, sondern das ist eine Option, die du hast. Eine Einladung, könnte man auch sagen. Und ja, das ist nur ein kleiner Exkurs an dieser Stelle, aber sei vorsichtig, dass du da nicht schwarz-weiß denkst. Das machen viele Menschen, also so nach dem Motto, okay, entweder Gott hat die Macht und ich bin unfrei, weil dann macht Gott ja alles, was er will. Oder ich bin frei und dann kann ich tun, was ich will. Und das heißt, dass ich auch die Folgen meines Tuns beeinflussen kann. Aber das kannst du eben nicht, weil du bist nur in dem frei, was du tust, aber nicht in dem, was daraus resultiert. Also das kann beides sein. Gott hat die Macht und du bist auch frei zu tun, was du willst. Aber dann musst du auch mit den Konsequenzen leben. Das ist ein bisschen so, wenn meine Tochter zum Beispiel nach dem Abendessen ihr Zimmer aufräumen soll, damit sie da auch gut schlafen kann und nicht überall alles Mögliche rumliegt und sie total irgendwie was anderes macht oder das ganz langsam macht, dann sage ich ihr, hey, dann hast du weniger Zeit, um noch einen Trickfilm zu schauen. Und dann, jetzt macht sie das nicht mehr so oft, aber früher hat sie dann oft gesagt, das ist Erpressung. Ich sage, nein, das ist keine Erpressung, das ist einfach die Konsequenz deines Handelns. Also du machst das langsam oder du machst das gar nicht, was ich dir gesagt habe, was du tun sollst, dann musst du auch mit den Konsequenzen leben. Und sie hat ja die Wahl, sie kann aufräumen, dann kann sie mehr Trickfilm schauen oder sie kann was anderes machen, dann ist weniger Zeit für den Trickfilm da. Und so ist es auch mit Gott und mit deiner Freiheit und deinen Handlungen. Okay, das war jetzt aber ein ziemlich langer Exkurs. Also wir waren ja bei, die Bibel ist das lebendige Wort Gottes und jetzt nochmal, ja, das Wort Gottes, warum Wort Gottes, habe ich erklärt. Warum lebendig? Das habe ich auch schon im Grunde genommen erklärt, nämlich weil es das dein Leben verändert. Das Wort Gottes ist nichts, was für irgendwelche alten Zeiten galt, was irgendwann mal aktuell war, aber jetzt nicht mehr, sondern das spricht in jede Lebenssituation hinein, indem es lehrt, indem es ermutigt, korrigiert und dich inspiriert, genau so, wie du das gerade brauchst. Theologisch gesehen ist es ganz logisch, weil ja die Bibel ist das Wort Gottes und wenn die Quelle lebendig ist, natürlich ist Gott lebendig, dann ist das Ergebnis ja auch lebendig. Also das Wort Gottes, klar, dass das Wort Gottes ein lebendiges Wort ist. Okay, aber kommen wir wieder mehr zu einer praktischen Frage, nämlich wie sollst du denn überhaupt die Bibel lesen? Wo kannst du da anfangen? Ich würde sagen, fang auf jeden Fall im Neuen Testament an. Viele, die die Bibel lesen wollen, machen den Fehler und fangen mit dem ersten Buch Mose beziehungsweise mit Genesis an und hören dann auch irgendwann schnell wieder auf, meistens in der Mitte von Exodus oder im zweiten Buch Mose, wo die ganzen spannenden Geschichten vom Anfang aufhören und so langsam es in die Gesetzgebung reingeht und irgendwelche Opfervorschriften auf einmal kommen. Also deswegen besser im Neuen Testament anfangen. Und warum ist das so? Naja, im Neuen Testament wird die zentrale Botschaft des christlichen Glaubens vermittelt, nämlich geht es da um das Leben, den Tod, die Auferstehung von Jesus Christus. Das ist natürlich der Kern des christlichen Glaubens. Und ja, da bekommst du das ist der direkte Zugang zu Gottes Liebe und zur Erlösung. Anders gesagt, du kannst einen Film manchmal leichter verstehen oder ein Buch, wenn du das Ende kennst. Also was passiert und warum ist es passiert, wenn du das als erstes weißt, das Ende ist natürlich die Auferstehung von Jesus, dann hast du einen Schlüssel um den ganzen Plan Gottes und auch die Erfüllung der Prophezeiung, da gibt es im Alten Testament sehr viele, um das zu verstehen. Okay, jetzt sagst du dir, gut, Neues Testament, okay, verstanden, aber wo soll ich denn jetzt anfangen? Da gibt es diese Evangelien und diese ganzen Briefe und diese Offenbarungen mit diesen ganzen Sachen, die da vorkommen. Okay, ich würde sagen, fang am besten mit dem Markus-Evangelium an. Das ist kurz und knapp, auf den Punkt. Da bekommst du einen ganz klaren Überblick über das Leben und Wirken von Jesus. Damit würde ich anfangen. Dann würde ich das Lukas-Evangelium lesen. Das ist ausführlicher und ist auch sehr menschlich dargestellt, Jesus dort. Da findest du viele Gleichnisse, viele Begegnungen, die zeigen, wie Jesus mit Menschen umgeht. Also mit diesen beiden würde ich anfangen, Markus-Evangelium, dann Lukas-Evangelium, dann das Matthäus-Evangelium. Da lernst du, wie Jesus eigentlich das Alte Testament erfüllt, viele Prophezeiungen erfüllt. Da gibt es viele Reden, die Bergpredigt zum Beispiel, ganz wichtig. Und zum Schluss würde ich das Johannesevangelium lesen. Ich habe damals angefangen mit dem, was heißt damals, im September, das ist noch nicht so lange her, gerade mal ein bisschen mehr als ein halbes Jahr. Ich habe mit dem Johannesevangelium angefangen, weil ich im Internet gelesen habe, man muss mit dem oder kann, sollte mit dem Johannesevangelium anfangen. Aber das ist schon ziemlich theologisch anspruchsvoll, würde ich sagen, auch ziemlich dicht. Ich würde das als letztes lesen, weil wenn du schon ein Gefühl dafür bekommen hast, wer ist Jesus, was hat er getan, wie zeigt sich Gott in Jesus, dann hilft das Johannesevangelium dir dabei, das tiefer zu verstehen, auf einer vielleicht tieferen spirituellen Ebene. Also das würde ich als erstes lesen, diese vier Evangelien, und dann je nach Interesse die Apostelgeschichte, wo es um den Beginn der ersten Gemeinden geht, super interessant, super spannend. Die Psalmen sind auch toll, das sind eigentlich Gebete, da gibt es auch sehr emotional. Und dann vielleicht den Römerbrief, wenn du wirklich ein klar strukturiertes Verständnis des christlichen Glaubens bekommen möchtest, da ist der Römerbrief auf jeden Fall prima, aber natürlich auch die ganzen anderen Briefe. Was verändert sich denn, wenn du die Bibel liest oder wenn du anfängst, die Bibel zu lesen? In deinem Leben, was verändert sich, und verändert sich vielleicht auch die Bibel? Zuerst zu der Frage, verändert sich dein Leben? Ja, natürlich verändert sich dein Leben. Und ich möchte dir hier drei konkrete Veränderungen nennen, die viele erleben, die anfangen, die Bibel zu lesen. Und die erste Veränderung ist, dass du eine neue Sicht auf dich selbst bekommst. Weil wenn du die Bibel liest, dann lernst du, dich mit Gottes Augen zu sehen. Und dann siehst du dich nicht nur als überfordertes menschliches Wesen, als jemand Fehlerhaftes, der nicht genügt, der es irgendwie nie schafft, perfekt zu sein oder vollkommen zu sein, sondern du siehst dich als jemand, der gewollt, geliebt und auch getragen ist von Gott. In Jesaja 43. Kapitel Vers 1 steht: Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und da ist nicht irgendjemand gemeint, sondern du bist damit gemeint. Und das verändert sehr viel, wenn diese göttliche Perspektive auf dich zu sehen. Das Zweite, was passiert, ist, dass du beginnst, Gott als Gegenüber wahrzunehmen. Weil die Bibel ist nicht nur ein Text, den du liest, wie du die Zeitung liest oder irgendwas im Internet liest, sondern das ist ein Gespräch im Grunde genommen. Und viele erleben, wenn sie die Bibel lesen, dass Gott tatsächlich zu ihnen spricht. Und das merkst du daran, das hört sich jetzt an, nein, du hörst jetzt vielleicht keine laute Stimme in deinem Kopf oder in dem Zimmer, wo du sitzt oder so, sondern du merkst es daran, dass du an einem Satz hängen bleibst und merkst, oh wow, das hat ja mit mir zu tun, das ist genau das, womit ich mich gerade beschäftige, was gerade mein Problem ist, und hier ist dieses Problem ausgedrückt oder das spricht irgendwie von meinem Leben. Vielleicht liest du davor 20 Sätze, die dir gar nichts sagen. Und dann kommt dieser eine Satz und du denkst, wow, okay. Und beim nächsten Mal fällt dir dieser Satz vielleicht gar nicht auf, sondern fällt dir der 10. Satz auf und du denkst, oh, das ist ja genau das, woran ich die letzten Tage gedacht habe. Im Psalm 119, Vers 105 steht: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und die dritte Veränderung, das sind natürlich nur drei von ganz vielen, aber die dritte ist, dass du Orientierung im Alltag findest. Also Orientierung, Antworten auf Fragen wie, was ist wirklich wichtig, Wie gehe ich mit Schuld um? Wie gehe ich mit Angst um, mit anderen Gefühlen, Neid, mit Ungerechtigkeit? Wie soll ich mich verhalten? Das habe ich ja gerade schon gesagt. Also besonders die Geschichten im Alten Testament, das denkt man gar nicht. In den Büchern Mose, Josua, Richter, Samuel und so weiter, da gibt es sehr feine Abstufungen tatsächlich von Held, großer Held zu, okay, erfolgreicher Mensch, aber nicht so guter Mensch, erfolgreicher Mensch, aber sehr schlechter Mensch. Das ist sehr, ja, sehr schlau und weise dargestellt tatsächlich. Also ja, das ist wirklich sehr interessant. Also wenn du auch deine neue Testamentlektüre mischen möchtest mit der Lektüre von Geschichten aus dem Alten Testament, dann fang auch mit Genesis, mit dem ersten, zweiten Buch Mose an oder Josua, Richter ist auch sehr interessant. Oder dann Samuel, wo es um König David geht. Also lies diese Sachen auch zwischendurch. Ich habe das meistens so gemacht, dass ich die theologisch eher schwierigen Sachen eher in der ersten Hälfte des Tages gelesen habe und dann so Geschichten, ja, wo es theologisch vielleicht nicht so anspruchsvoll ist, zumindest nicht auf den ersten Blick, dann eher in der zweiten Tageshälfte, also zum Einschlafen jetzt so den Römerbrief zu lesen, wenn man den noch nicht so gut kennt und noch nicht so genau weiß, was eigentlich da genau alles gemeint ist, scheint mir doch ja vielleicht nicht so angenehm und einfach zu sein. Aber eine Geschichte von König David, wie er vor Saul davonläuft oder so, das kann man schon lesen. Abends auf dem Sofa zum Beispiel. Also nochmal zur Orientierung im Alltag in der Bibel. Da gibt es keine irgendwie simplen, universellen Lösungen, sondern es gibt mehr Zusammenhänge oder Haltung oder Wege. Nicht durch irgendwelche simplen Anleitungen, mach dies, dann passiert das oder so, sondern durch Geschichten. Und die sind auch immer ganz individuell. Die fordern dich wirklich zum Nachdenken auf. Es geht überhaupt nicht darum, irgendwas blind nachzumachen, irgendwelche Regeln zu befolgen. Und es geht auch immer wieder um die Frage, was ist denn hier gut? Und gut nicht vor den Menschen, sondern vor Gott. Und dazu passt, was im Johannesevangelium im 8. Kapitel Vers 31 bis 32 steht. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Zum Schluss noch die Frage, ja, verändert sich denn auch die Bibel, wenn du sie liest? Ich würde sagen, je mehr du liest in der Bibel, desto lebendiger wird die Bibel, weil dann spannt sich so ein Netz zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament, zwischen den Evangelien und den Paulusbriefen. Dann gibt es immer Referenzen, die du dann immer besser verstehst, weil du die Geschichten besser kennst. Je mehr du weißt und kennst, desto tiefer wird auch dein Verständnis für Gottes Plan und für Gottes Wirken in der Welt. Du entdeckst dann Zusammenhänge, die dir vorher verborgen waren. Du erkennst, wie sich ja das alles wie ein roter Faden durchzieht, die ganze Botschaft der Bibel. Und was ist die Botschaft der Bibel nochmal? Im Grunde genommen kann man sagen, dass die Bibel die Geschichte erzählt von der Schöpfung, vom Fall, von der Erlösung und der Wiederherstellung. Also sie zeigt, wie Gott durch Jesus Christus diese zerbrochene Beziehung, die am Anfang steht, zwischen sich und den Menschen heilt und wie er die Welt letztlich erneuern wird. Aber das kommt noch, darauf warten wir noch. Und je mehr du in der Bibel liest und je mehr du auch verstehst, desto mehr erkennst du, wie die Bibel sich selbst auslegt, also wie sich die alttestamentlichen Prophezeiungen im Neuen Testament erfüllen. Teilweise wirklich erstaunlich. Wie auch die Texte untereinander verknüpft sind, also Themen wie Gnade, Vergebung, Treue und Liebe, die ziehen sich durch die ganze Bibel und die referieren auch aufeinander die Texte. Und eben auch, wie Gott heute zu dir spricht, also wie diese biblischen Prinzipien und Verheißungen direkt in dein Leben hineinwirken können. Das hatte ich ja gesagt, also die Bibel enthält allgemeine Prinzipien und Wahrheiten, und der Heilige Geist hilft dir, die in Bezug auf dein individuelles Leben zu verstehen und anzuwenden. Also der Text der Bibel, das, was da gedruckt ist in dem Buch, das bleibt natürlich unverändert. Aber der Inhalt wird lebendiger für dich, weil dein Verständnis wächst und sich dein Herz auch immer mehr für die Tiefe öffnet. Das ist wie so ein Mosaik. Erst siehst du nur die einzelnen Teile und du erkennst nicht das große Ganze. Aber je mehr du liest, desto klarer wird das große Bild, was diese ganzen kleinen Mosaikstückchen bilden letzten Endes. Das Bild, das Gott durch sein Wort zeigt. Oder man könnte auch sagen, das ist wie das Wandern durch ein Gebirge. Das hat Johannes Hartel mal gesagt. Du gehst dieselben Wege im Grunde genommen, aber du nimmst die Wege mit jedem Mal anders wahr. Vielleicht siehst du neue Details, du kennst größere Zusammenhänge, du verstehst, wie das Einzelne zum Ganzen passt, nicht weil der Weg anders geworden ist oder die Wege anders geworden sind, sondern weil du sie mit mehr Erfahrung und Aufmerksamkeit nicht nur betrachtest, sondern auch anders gehst. Und das ist mit der Bibel auch so, also der Text bleibt der gleiche, aber dein Verständnis wächst. Ein Vers, der dir früher vielleicht gar nichts gesagt hat, über den du einfach weggelesen hast, der trifft dich plötzlich mitten in deinem Alltag, und eine Geschichte, die du so oberflächlich kanntest, die zeigt dir auf einmal eine ganz neue Dimension, die dir vielleicht auch eine Handlungsanweisung gibt in einer Situation, die dir gerade vielleicht Kopfschmerzen bereitet oder wo du morgens aufwachst und denkst, ja, was mache ich denn jetzt hier mit? Das war ja auch noch da. Und das liegt natürlich nicht daran, dass sich die Bibel verändert, sondern weil du mit anderen Fragen liest und weil Gott dir durch seinen Heiligen Geist neue Einsichten schenkt. Und das ist etwas, das ist wirklich ganz einzigartig. Deswegen kann ich dich nur ermutigen und ja dazu aufrufen, die Bibel zu lesen, weil das ist wirklich ein großartiges Geschenk, das wir da haben. Und es passt auch eigentlich gut zum Minimalismus. Vielleicht kennst du mich vom Frugales Glück Podcast. Und du brauchst eigentlich nur dieses eine Buch. Du kannst es 100-mal lesen. Du wirst nie das gleiche Buch lesen. Es hat so viele Dimensionen und Schichten. Das wird nie langweilig oder dass du denkst, ah, das kenne ich schon, sondern das zeigt dir immer wieder was Neues auf. Und das ist, glaube ich, wirklich ganz einzigartig. Wenn du eigentlich, ja, vielleicht bist du eigentlich gläubig, aber du hast das so ein bisschen verloren. Vielleicht hast du deine Begeisterung verloren oder überhaupt den Kontakt dazu verloren. Du hast schon vielleicht lange nicht mehr in der Bibel gelesen. Du hast lange nicht mehr gebetet oder du betest nicht mit offenem, vollem Herzen. Du hast das Gefühl, Gott ist dir irgendwie fern geworden oder du bist Gott fern geworden. Dann vereinbare gerne ein Gespräch mit mir. Ich möchte dir gerne helfen. Oder vielleicht hast du auch gar nichts mit Glauben zu tun, aber vielleicht hast du ein paar Folgen gehört und denkst, das klingt doch irgendwie gar nicht so schlecht. Das klingt gar nicht so wie das, was ich bisher vom Christentum kannte. Ich habe immer nur in meiner Kindheit in kalten Kirchen gesessen und Angst gehabt und gewartet, dass das endlich vorbei ist. Aber was ist, wenn da doch was dran ist, wenn das eigentlich ganz anders ist und wenn mich das vielleicht heilen oder irgendwie retten könnte? Egal in welcher Situation du bist, ich möchte total gerne mit dir sprechen und dich kennenlernen, mich mit dir austauschen. Deswegen vereinbare gerne ein Gespräch mit mir. Den Link findest du in den Shownotes und ja, dann freue ich mich auf dich und vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute, deine Marion.